Okay, dann auf Seite 13 das Thema Vergebung. Eine befreiende tägliche Entscheidung. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Matthäus 6, 12. Wenn ich mich jetzt rechtfertigen müsste, warum habe ich in dieses Heft das Thema Vergebung gepackt? Weil dieses Heft soll handeln, das heißt Alltagsleben des Jüngers, und soll über ja alltägliche Sachen handeln, wie jetzt beten oder so oder Bibel lesen. Und was hat da Vergebung damit zu tun? Aber ihr erinnert euch, letztes Mal war das Thema Liebe. Das hat mit dem Alltag zu tun und auch Vergebung. Das ist eine Grundlage, eine Tat, eine Handlung, die wir tun, die grundlegend ist für uns als Christen. Ohne Vergebung, und die Vergebung geschieht im Alltag, ne? Im Alltag, jeden Tag werden wir vergeben müssen. Jeden Tag. Ne? Und auch wenn wir schon 30 Jahre im Glauben sind, werden wir sehr oft vergeben müssen. Und manchmal sogar uns selbst vergeben. Das ist auch hart, weil ist auch so eine Sache, die dann passiert, dass man Sachen tut, man sagt, wie konnte ich dies und das tun oder sagen und so, ne? Gut, auf der nächsten Seite, für diese nächste Lektion unbedingt Matthäus 18, 23 bis 35 lesen. Das Gleichnis des Schuldners. Habt ihr eure Bibel dabei? Gut. Dann würde ich bitten, dass Belkis diesen Text liest, Matthäus 18, 23 bis 25, ganz langsam, ne, dass man es gut versteht. Und nachher Bianca, Lukas 6, 27 bis 36. Das sind ganz wichtige Texte in diesem Bezug zu diesem Thema. Ne, okay? Gut, Belkis. Ja.
Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechtes von Mitleid bewegt, und er ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihn auch. Dann ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Dinare schuldig, und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte, zahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Wolltest du dich denn nicht auch über deine Mitknechte erbarmen, mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Amen.
Amen.
Ja, das ist schön. Von der Vergeltung und von der Liebe zu den Feinden. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückbekommen, zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nicht dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist.
Amen. 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 Zwei Texte, die über Vergebung reden. Das erste Text, das Gleichnis des Schuldners, damit wir so eine, kann man sagen, so eine Art Vergleich bekommen. Der erste Schuldner, der schuldete sehr viele Talente. Und ein Talent, das ist eine frühere Einheit für Gold. Das waren 24 Kilo Gold. 1000 Talente wären dann 24 Tonnen Gold oder so. Das war, naja, nur um zu erklären, das ist unmöglich zu bezahlen. Was wir Gott schulden, das ist unmöglich zu bezahlen. Das heißt, die Sünden, die wir getan haben, die können wir unmöglich bezahlen, in Klammern. Nur, dass wir jetzt einen Vergleich haben. Ja, das heißt, das, was die anderen uns antun, das ist so klein. Das ist so, so wenig im Vergleich damit, was wir jetzt Gott angetan haben und so weiter. Das ist sehr interessant, werden wir gleich sehen, warum. Und der andere Text, die Kinder ähneln Gott dem Vater, wo Jesus sagt, dass wir sein sollen wie Gott. Wenn wir Gott in unserem Herz haben, dann inspiriert Gott, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und die Vergebung ist auch ein Thema in diesem Bezug, dass wir aus ihm lernen, vergeben. Gut, Vergebung als Bedürfnis. Hier Markus 11, 25, da steht, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Hier wird es ein bisschen, wie kann man sagen, aneckend oder stark. Jesus sagt, pass auf, wenn ihr nicht vergibt, dann vergibt Gott nicht. Aber was meint er damit? Er heißt nicht, Gott schaut mit seinem Fernglas auf uns und wenn wir jetzt nicht vergeben, dann notiert er das und haha, habe ich dich erwischt und so. Nein, Jesus will einfach das lernen. Wie können wir zu Gott gehen und sagen, Gott vergib mir, wenn wir selber die anderen nicht vergeben? Welchen Sinn hat, welche Logik hat das? Genau auch das Gleichnis oder diese Rede von Jesus, die Kinder ähneln Gott dem Vater. Wenn wir sagen, ich bin ein Kind Gottes, aber nicht handle wie Gott, welche Logik hat das denn? Und Gott ist ein vergebender Gott. Fehlende Vergebungsbereitschaft stört die Gemeinschaft mit ihm. Ich denke, da geht's hinaus. Fehlende Vergebungsbereitschaft stört die Gemeinschaft mit ihm. Wenn Leute uns beleidigen, uns verfolgen und so weiter und wir nicht vergeben können, dann kann es sein, ein Zeichen sein, dass unsere Gemeinschaft mit Gott irgendwie gestört ist. Da fehlt was, da sind wir noch nicht geistlich genug oder wir müssten mehr beten und so weiter. Wir müssen mehr darüber nachdenken, über Vergebung. Genau das machen wir auch heute Abend. Nachdenken über Vergebung, weil manchmal vergeben wir nicht, weil wir vielleicht nicht gemerkt haben und nicht studiert haben, dass wir es tun sollen, obwohl es so grundlegend ist. Aber wichtig ist, das mal durchstudieren. Ein zweites Thema, ein zweiter Grund, warum sollen wir vergeben, damit wir ja keine bittere Wurzel entwickeln. Was sind bittere Wurzeln? Hier Hebräer 12, 15. Belkis, würdest du bitte lesen, Hebräer 12, 15?
Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hebräer 12.
Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Was hat die Gnade Gottes versäumen mit Vergebung zu tun? Ja, was ist doch die Gnade? Gnade ist ein Geschenk, was wir nicht verdient haben, oder ein unverdientes Geschenk. Und genau das ist auch Vergebung. Vergebung ist ein unverdientes Geschenk. Wenn wir andere vergeben, dann tun wir es nicht, weil die anderen das verdient haben, vergeben zu werden, sondern wir schenken Vergebung. Das ist Gnade. Und in diesem Moment üben wir Gnade aus, wenn wir vergeben. Und hier steht, und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Das ist das Gleiche. Gott ist uns gegenüber gnädig und darum möchte er, dass wir anderen gegenüber gnädig sind. Und so verstehen wir auch solche Verse, die am Ende von Briefen des Apostel Paulus oder andere Briefe stehen, die Gnade Gottes sei mit euch. Das bedeutet, wir werden eingeladen, dass wir gnädig mit anderen, mit unseren Mitmenschen sind, so wie Gott mit uns ist. Das heißt, die Gnade Gottes sei mit euch. Wenn wir beleidigt werden, verfolgt oder verletzt von anderen Menschen, dass wir dann nicht nachtragend sind, sondern gnädig, vergebend. Ja? Und wenn Leute jetzt nachtragend sind, das immer wieder nachdenken, immer wieder durch den Kopf lassen und immer wieder das hochkochen lassen, diese Gefühle von Hass oder so, die verbunden sind mit Gedanken, Erinnerungen, wo andere uns verletzt haben und so, dann wird das hier bittere Wurzel genannt. So im übertragenen Sinn, das ist eine Sache, die dann in den Herzen der Menschen quasi wächst und das Herz bitter macht. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich schlimm, wenn jemand bitter wird. Es ist schlimm. Wenn jemand nicht vergeben kann, dann wird diese Person, ja, bitter ist ein perfektes Wort, das zu beschreiben. Ne? Das heißt, eine Person, die dann im Laufe der Zeit das anfängt, auch auszudrücken, auch durch ihr Gesicht zum Beispiel, Gesichtszüge, wenn jemand immer nachdenken muss, die viele Beleidigungen, Verletzungen, die sie erlebt hat und so, und dann wird sie bitter, dann wird sie sauer mit anderen Menschen, die gar nichts damit zu tun haben und lässt die Wut auf ihren Ehepartner raus und über die Kinder, die gar nichts damit zu tun haben, eine bittere Person. Und Vergebung hilft uns, loszuwerden. Darum habe ich auch geschrieben hier in der Überschrift, eine befreiende tägliche Entscheidung. Vergeben ist eine Befreiung. Wenn wir vergeben, befreien wir uns selbst. Es gibt so ein Sprichwort, das besagt, wir sind Sklaven denen, die wir hassen. Wenn wir jemand hassen, dann denken wir ständig an diese Person und die Beleidigungen oder die Verletzungen, die diese Person uns zugefügt hat, etc. Und dann erlebt man nicht mehr das eigene Leben. Ne? Dann wird man gefesselt an diese Gedanken. Und darum ist Vergebung total wichtig für uns selbst und auch für die andere Person. Wenn man dann quasi ständig in Gedanken an eine andere Person oder anderen Personen was vorwirft, das ist dann eine Bindung. Und durch Vergebung wird diese Bindung wieder gelöst. Hier auf Seite 14 habe ich einen Abschnitt geschrieben, falsche Schuld. Das ist in meiner Erfahrung ein wichtiges Thema. Oft geschieht es, dass ein Wort oder eine Geste als beleidigend empfunden wird, obwohl es nicht die Absicht war, der Person, die diese Geste gemacht hat, zu beleidigen. Die beleidigte Person hatte das Gefühl, der andere wollte sie beleidigen. Ja, zum Beispiel in Sätzen wie, er hat mich schief angeguckt, er hat mich nicht begrüßt, er ruft mich so wenig an. In solchen Sätzen lesen wir zwischen die Zeilen, diese Person, die fühlt sich beleidigt oder sie denkt, der andere ist sauer auf ihr und so weiter. Solche grundlosen Beschuldigungen offenbaren geistliche Unreife und müssen als Sünde aufgedeckt werden. 2. Mose 20, 16, falsches Zeugnis. Weil wenn jemand anfängt mit solchen Geschichten, ne, ah, der und die, er hat mich schief angeguckt oder ruft mich nicht mehr an, er ist sauer auf mich oder so, dann beschuldigt man Leute. Man beschuldigt Leute, man wirft den Leuten was vor. Und manchmal ist diese Beschuldigung völlig falsch. Manchmal oder sehr oft haben diese andere Person gar nicht die Absicht, uns zu verletzen. Die haben irgendwas gesagt und nicht gemerkt, dass diese Worte uns verletzt haben. Und warum muss das dann auch als Sünde aufgedeckt werden? Ja, weil so fangen viele Spaltungen in Gemeinden an, weil einer sagt, ja, der Bruder so und so, die Schwester so und so hat mir dies und das gesagt und er ist sauer oder sie ist sauer auf mich, sie mag mich nicht, sie vergibt mir nicht und sie ist gar nicht ein Christ, weil sie mir nicht vergibt und so. Das heißt, völlig aus der Luft gegriffene Geschichten, die aber ja oft passieren, weil Menschen geistlich unreif sind. Und da müssen wir schon schauen, genau drauf schauen und sagen, lass uns aufhören damit. Wenn du merkst, jemand ist sauer auf mich, dann geh zu dieser Person. Das hat auch Jesus gesagt. Geh zur Person. Wenn jemand gegen dir was hat, dann geh zu dieser Person und nicht jetzt Gerüchte in dir in der Welt setzen. Ne, wo dann jetzt Gruppierungen in der Gemeinde entstehen, für die Schwester so und so oder der Bruder so und so, weil der mit den anderen sauer ist, etc., ist völlig, man nennt das kindisch. Ne? Kindisch, aber solche Sachen passieren öfter, als man denkt. Darum ist wichtig, dass man dann aufmerksam ist und auch selber nicht da reinfällt, wenn Leute mit solchen Kindereien anfangen. Sofort aufhören damit. Ja, Amen, Halleluja. Schwester Bianca, würdest du bitte hier Galater 2,20 lesen?
Mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20a.
Weil wenn man jetzt beleidigt oder verletzt ist, dann hat man dann diese Vergeltungsgefühle. Man möchte es zurückzahlen oder man möchte, ne, dass diese Person irgendwie in Klammern bestraft wird. Und Galater 2,20 hilft uns in diesem Bezug. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, wenn jemand mich angreift, wenn jemand mich beleidigt, wenn jemand mich schlägt, dann beleidigt, verletzt, schlägt diese Person Jesus. Das müssen wir jetzt unter der Zunge zergehen lassen, diese Gedanken. Wenn jemand uns verletzt, dann gehen wir zu Jesus und sagen, so Jesus, schau mal, was diese Person dir angetan hat oder so. Ne? Vergib diese Person, ne? Vergib diese Person, weil Jesus zu beleidigen ist dann auch viel schlimmer als uns zu beleidigen, weil wir sind nur Menschen und Jesus ist Gott. Hier habe ich einen interessanten Satz geschrieben. Ich schreibe manchmal solche Sätze so in Schrägschrift, die quasi so schreien. Sätze, die sehr inhaltsvoll sind, die jetzt keine Bibeltexte sind, aber im Laufe der Zeit habe ich so solche Aussagen gesammelt, einige davon. Und dieser ist sehr interessant. Tote können nicht beleidigt werden. Ne, ganz logisch, ne? Wer hat schon mal versucht, einen Toten zu beleidigen? Ne? Ganz logisch, weil Toten können nicht beleidigt werden. Aber wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, das heißt, wir sind gestorben mit Christus, dann sind wir tot. Das heißt, theoretisch ist es unmöglich, uns zu beleidigen, weil wir tot sind in Jesus, weil wir für die Welt gestorben sind, ne? Ja, auch verstanden sind mit Jesus, das heißt für die Welt gestorben. Das heißt, die Welt kann uns nicht beleidigen, weil wir für Jesus gestorben sind. Und wenn die Welt uns beleidigt, wenn die Welt es schafft, uns zu beleidigen, weil es dann quasi ein Restfleisch noch lebendig ist, ne? wie kann ich das mit einem kleinen Beispiel konkret machen? Wenn jemand mir auf den Fußzeh tretet und ich schreie vor Schmerzen, heißt das, ich habe ein Fußzeh. Okay? Wenn jemand auf meinen Fuß tretet, das heißt, ich habe einen Fuß. Und wenn ich beleidigt werde von jemand, es heißt, ich habe ein Ich, ein Ego, ein Selbstwertgefühl, ein Stolz. Versteht ihr? Und das sollen wir nicht haben. Wir sollen keinen Stolz haben. Wir sollen keine egoistischen Menschen sein. Und wenn jemand uns verletzt, dann müssen wir zuerst einmal unsere eigenen Glauben überdenken. Ob wir wirklich gestorben sind. Ja? Ein aufgeblasenes Ich, wie ein Luftballon. Ne? Manchmal spielen so die Kinder, einer bindet die Augen und muss versuchen, die Luftballons mit gebundenen Augen zu platzen. Ne? Das heißt, nur ein aufgeblasenes Luftballon kann auch zerplatzt werden. Ne? Und so nur ein aufgeblasenes Ich kann dann auch verletzt werden. Ne? Wenn unser Ich so klein ist, dass niemand es sehen kann, dann kann es auch niemand treffen mit einer Nadel, ne? Versteht ihr? Das heißt, wenn wir beleidigt werden, heißt es, mein Ich, mein Ego ist zu sehr aufgeblasen. Es muss kleiner werden, wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss kleiner werden. Ich muss kleiner werden. Er muss wachsen, ne? Er muss wachsen. Und Jesus, der ist unser Schutzschild, unser Anwalt. Halleluja. Nächste Überschrift. Grundlegende Vergebung als Glauben der Christ. Epheser 4, 32. Belkis, würdest du bitte lesen?
Meine Tochter.
Ja. Epheser 4, 32.
Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben habt in Christus. Epheser 4, 32.
Ja, das ist im Geiste dieses Gleichnis des Schuldners, was wir ganz am Anfang gelesen hatten. Gott vergibt uns und wir sollen dann weiter vergeben. Und für Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht an Jesus glauben, für denen ist es schwer zu vergeben. Ganz logisch, weil was bedeutet vergeben? Vergeben heißt, dass man das Anrecht auf Vergeltung aufgibt. Ja, weil man hat ein Anrecht auf Vergeltung. Wenn jemand uns verletzt oder angreift oder beleidigt, dann haben wir ein Anrecht auf Vergeltung. Das ist von Natur aus. Die Menschen, ne? Das ist ein Gerechtigkeitsgefühl, was jeder Mensch hat. Jemand hat mir Geld geklaut, dann habe ich ein Anrecht, dieses Geld zurückzubekommen. Ja? Und so weiter. Wenn jemand mein Auto zerkratzt, dann habe ich ein Anrecht, dass er es dann repariert oder so. Ein Vergeltungsgefühl. Und auch so, wenn wir jetzt beleidigt und beschimpft werden, haben wir auch so ein Anrecht an Vergeltung, dass diese Person irgendwie bestraft wird. Und das heißt Schuld. Diese Person ist dann bei uns schuldig. Und Vergebung heißt, hinzugehen und sagen, vergiss es. Ich vergebe es dir. Ich werfe es dir nie mehr vor. Das heißt Vergebung. Darum, für Menschen ohne Jesus ist das schwer. Aber für uns sollte das leicht sein, weil Gott uns viel mehr vergeben hat. Ich habe hier einen Vergleich gemacht mit Geld oder Kapital. Ne? So Kapital habe ich hier zweimal das Wort Kapital in Klammern geschrieben. Kapital, weil vergeben oder wenn jemand uns beleidigt oder angreift, ist es sowas ähnlich als wenn jemand uns beklaut. Wenn jemand uns Geld klaut, dann haben wir das Anrecht, dieses Geld zurückzubekommen. Und wenn wir vergeben, dann sagen wir, du musst es nicht mehr zurückbezahlen. Ne, ich sage mal zum Beispiel, ganz konkret, jemand kommt zu mir und sagt, leih mir 100 Euro, ich brauche das Geld für eine Hose zu kaufen. Ja, vielleicht ist eine Hose weniger als 100 Euro. Ich sage mal 50 Euro. Eine ganz gute Hose, 50 Euro. Leih mir bitte 50 Euro, weil meine Hosen sind alle schon abgenutzt. Ansonsten muss ich hier mich schämen für meine Kleidung. Bitte leih mir 50 Euro, ich gebe es dir nächsten Monat zurück. Dann leihst du 50 Euro und diese Person kauft sich eine Hose. Aber nächsten Monat bist du dann an dieser Situation und denkst, ach, ich brauche so sehr eine neue Hose, meine Hosen sind alle abgenutzt. Aber ich werde die 50 Euro von dem Bekannten zurückbekommen und mit diesen 50 Euro werde ich mir eine Hose kaufen. Aber was passiert dann? Dann kommt der Bekannte und sagt, weißt du was, ich kann dir die 50 Euro nicht zurückbezahlen. Vergibst du mir? Und dann sagen wir, ja, ich vergebe dir. Was ist dann die Folge? Die Folge ist, dass er eine neue Hose hat und ich keine. Verstehst du? aber ich will einfach die Logik erklären, was hinter Vergebung ist. Die Logik. Und Vergebung heißt, dass wir andere beschenken. Verstehst du? Dann haben wir dieser Person eine Hose geschenkt, indem er diese 50 Euro vergeben hat. Man hat dieser Person eine Hose geschenkt. Und das passiert jedes Mal, wenn jemand uns beleidigt und wir sagen, ich vergebe dir, dann schenkt man diese Person das Anrecht auf Vergeltung, was wir dann hätten. Und so können wir übertragen auf alle möglichen Situationen unseres Lebens. Wenn jemand uns einen Schaden zufügt und wir sagen, ich vergebe dir, wenn jemand, sagen wir so, mein Auto zerkratzt und ich sage, ich vergebe dir, dann heißt es, ich gehe zur Werkstatt und zahle diese Reparatur selbst aus meiner Tasche. Das heißt, ich schenke dieser Person diesen Betrag, was ich ausgeben muss für die Reparatur. Das heißt, vergeben ist schenken. Vergeben ist schenken. Wie Gnade, ne? Ein unverdientes Geschenk. Und auch vergeben ist ein unverdientes Geschenk. Wenn wir sagen, ich vergebe dir, heißt ich verzichte auf Vergeltung oder ich verzichte auf die Rückzahlung, sei es jetzt von Geld oder irgendwas anderes. Das heißt, ich nehme das auf mich. Ich hätte das Anrecht, dass jemand mir 100 Euro zurückzahlt, aber ich sage, vergib dir. Das heißt, das, was ich mit diesen 100 Euro machen würde, muss ich aus eigener Tasche machen oder ich mache es nicht. Das heißt, ich habe es dieser Person geschenkt. Nur als Beispiel, ne? Und wir als Christen, wir haben ein unendliches Kapital, weil Jesus hat uns so vieles vergeben, weil wir geboren sind, zur Welt gekommen sind als rebellische Sünder, als Menschen, die von Gott nichts wissen wollten und Menschen, die sich nicht für Gott interessierten. Und dann haben wir auch vieles getan, was Gott missfallen hat, was Gott direkt oder indirekt beleidigt hat. Wir haben andere Menschen beschädigt, wir haben die Natur beschädigt, wir haben viele Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind und die dann Gott beleidigen, ne? Weil Gott, jedes Mal, wenn wir jemand beleidigen oder beschädigen, beschädigen wir auch Gott, weil er diese Person liebt und diese Person geschaffen hat und der Herr auch über diese Person ist. Ne? Obwohl jetzt Gott, obwohl jetzt Satan viel Macht hat in dieser Welt, aber Gott ist immer noch der Herr über alles. Und Gott ist Herr über die anderen Menschen und wenn wir andere Menschen schädigen, dann beleidigen wir auch Gott. Und darum hat Gott, sagen wir so, von uns, oder darum sind wir vor Gott so sehr schuldig. Weil alles, was wir machen, beleidigt Gott. Alles, was die Menschen machen, die nicht an Jesus glauben, beleidigt Gott in verschiedener Art und Weise. Paulus hat einmal geschrieben, alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Was meint er damit? Ja, weil die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die fragen nicht Gott um seine Meinung, wie sie ihr Leben führen sollen. Das heißt, die machen viele Sachen, viele böse Sachen, aber auch viele gute Sachen. Aber auch diese gute Sachen haben sie aus ihr Ich, sind aus ihr Inneren gekommen, aus ihr eigenen Gedanken, aus ihr eigenen Pläne. Und sie haben nicht Gott gefragt. Und das heißt auch, das Gute, was die Menschen ohne Jesus machen, beleidigt Gott. Weil eigentlich sollten sie zuerst Gott fragen, ob Gott das will oder nicht. Und darum haben die Menschen so viele Schuld vor Gott. Und darum hat Jesus auch dieses Gleichnis erzählt von den Schuldnern. Einer, der so viele Talente schuldete. Das heißt, wir hatten eine so große Schuld vor Gott und er hat uns vergeben. Das heißt, alles andere, was die Menschen uns antun, das sind Peanuts, das sind Kleinigkeiten im Vergleich neben was Gott uns vergeben hat. Und das ist so hilfreich, wenn wir jetzt dieses Gefühl haben, na, ich kann nicht vergeben. Aber dann denken wir, aber Gott hat mir so vieles vergeben. Wenn ich jetzt nicht vergebe, dann bin ich so egoistisch, dann bin ich so kleinlich, dann bin ich so blind. Das ist die Botschaft. Ja. Halleluja. Halleluja. Amen. Gut, die nächste Überschrift. Vergebung ist möglich. Für den natürlichen Mensch ist es schwer zu vergeben. Und die Menschen ohne Jesus, viele davon, die haben ein Problem mit der Vergebung. Die erinnern sich ständig an die Verletzungen, die sie erlitten haben. Und dann werden sie voll bittere Wurzel und so weiter. Und dann sind sie in einen versklavenden Kreis der Schuld, Rache und Anklage. So ein Kreis, immer, der hat mich beleidigt, der hat mich angegriffen und dann muss ich auch den auch irgendwie jetzt angreifen und so. Und dann wird es ein Kreis. Und wenn jemand vergibt, dann kann er diesen Kreis heraus. Vergeben ist vergessen. Wenn uns die Gedanken und Gefühle von Beleidigung verfolgen, können wir sie bewusst vergessen, indem wir ihnen keinen Raum in unsere Seele gewähren. Das heißt, wenn wir sagen, ich habe dir vergeben, dann müssen wir uns das auch merken, diese Worte, dass wir das gesagt haben. Weil wenn jetzt nach 10 Minuten die Gedanken kommen, ja, schau mal, der und die hat dir dies und das gesagt und so, dann können wir sagen, nee, aber ich habe das schon vergeben. Das ist schon vergeben, daran denke ich nicht mehr. Und natürlich ist es schwer, dann über diese Gedanken abzuwehren. Ihr wisst schon, wenn wir nicht an eine Sache denken wollen, genau an diese Sache denken wir. Und darum sagt Paulus, alles was schön und gut ist, daran denkt. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, das Böse nicht zu denken, dann ist es schwer. Dann kommen immer wieder die bösen Gedanken. Aber dann, wie schaffen wir diese bösen Gedanken wegzuschieben? Indem wir gute Sachen denken. Darum ist es interessant, dass wir so einen kleinen, wie kann man sagen, in der Schublade, in unserer mentale Schublade, so ein paar gute Gedanken haben. Und interessante Sachen, die wir denken oder so. Oder vielleicht, ich denke manchmal so in einer kleinen Maschine zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, an was ich denken soll, oder dann Bibelvers oder ein Lied oder so. Und dann gehen die bösen Gedanken weg. Vergeben ist vergessen. Weil dann sagt der eine oder andere, ja, aber diese Gefühle, die kommen hoch. Ja, okay, die Gefühle kommen hoch, aber immer als Folge von Gedanken. Die Gefühle kommen nicht alleine hoch, die kommen immer zusammen mit den Gedanken. Die Gefühle können wir nicht unterdrücken, die können wir nicht löschen, aber wir können die Gedanken löschen. Und wer immer wieder die Gedanken löschen, dann werden die Gefühle auch weggehen. Im Laufe der Zeit. Was ist vergeben? Ja, vergeben ist bildlich gesprochen, den Scheck der Schuld zu zerreißen. In Deutschland werden Schecks sehr, ich würde mal sagen, in den 10 Jahren, in den 15 Jahren, wo wir in Deutschland leben, habe ich nur ein einziges Mal oder vielleicht zweimal einen Bankscheck gesehen. Das ist so ein Blatt Papier, wo jemand schreibt, dieses Blatt Papier ist ja 500 Euro wert. Und dann Unterschrift von den Inhaber des Kontos und dann kannst du zur Bank gehen und das dann einlösen. Das ist ein Scheck. Und wenn dir jetzt jemand einen Scheck gegeben hat, aber dann später kommt und sagt, bitte löse diesen Scheck nicht ein, mein Konto ist nicht gedeckt und das und so. Und du sagst, okay, ich vergebe, ich zerreiße den Scheck. Aber was passiert dann, wenn wir den Scheck zerreißen? Das heißt, wenn jemand mir jetzt einen Scheck auf 500 Euro ausgestellt hat und ich zerreiße, das wäre, als ich 500 Euro zerreißen würde, versteht ihr? Das heißt, ich verzichte auf diesen Wert. Und das ist Vergebung. Wir verzichten auf Vergeltung. Ne? Und das ist nicht leicht, aber wenn wir die Vorteile denken, was passiert dann, wenn wir vergeben haben, dass wir befreit werden von bittere Wurzel etc., dann und dass wir dann enger mit Gott sind, dass wir ihm ähnlicher sind und so weiter, dann können wir schon denken, okay, ist nicht so schwer. Gott hat mir zur Verfügung gestellt verschiedene Mittel, die mich helfen, schneller zu vergeben. Ja? Auf der Seite 16, Vergebung ist keine Löschung, sondern Übernahme. Ganz wichtig, dieses theologische Gedanke, weil viele Menschen denken, oder vergeben ist löschen. Wie jetzt in einer göttlichen Datei, als hätte Gott einen, lass uns mal denken an unsere eigene Sünde. Die denken, ja, Gott hat in seinem himmlischen Computer eine Datei, eine Excel-Tabelle mit meinen Sünden, versteht ihr? Und wenn ich um Vergebung bitte, dann geht Gott zu dieser Excel-Tabelle, markiert diese Zeilen und drückt auf Entfernen. Und dann verschwinden sie. Viele denken, das ist Vergebung. Aber das ist überhaupt nicht Vergebung. Was ist Vergebung dann? Lass mal sehen, wer ist dran. Was hast du nicht verstanden, Schwester? Ja, ich werde, sondern was ist dann Vergebung? Was ist dann? Ne? Werde ich gleich erklären. Als nächstes zu lesen ist, wer ist dran? Janka, kannst du hier Markus 11, 25 und 26 lesen?
Moment, auf welcher Seite denn? Ich sehe hier nur Matthäus.
16, Seite 16, Markus 11, 25 bis 26.
Entschuldigt, aber ich sehe das jetzt gar nicht.
Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen... Ist das das?
Nee, Markus. Und wenn ihr da steht und betet.
Ach so, ich dachte, das wäre Matthäus. Entschuldigung. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebet, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Markus 11, 25, 26. Ja, entschuldigt.
Ja, aha. Nein, kein Problem. Das muss ich jetzt erklären. Vergeben ist keine Löschung, sondern Übernahme. Weil das hat gravierende Folgen, wenn Menschen Vergebung falsch verstehen. Wenn Vergebung das wäre, in einer Excel-Tabelle Zeilen löschen, dann ist es nicht schwer. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Zeilen habe in einer Excel-Tabelle und dann Enf drücke, dann sind die weg. Dann denken viele Leute, okay, ich sündige und gehe zu Gott und bitte um Vergebung und dann geht Gott zu seinem PC und drückt Enf und dann ist alles wieder gut. Aber das ist nicht Vergebung. Deshalb möchte ich immer wieder betonen, mit diesen ganzen Beispielen, die ich bis jetzt gegeben habe. Vergebung ist immer, dass wir selber, dass die Person, die beleidigt oder verletzt wurde, diese Last übernimmt. Ja, wenn ich jetzt diesen Scheck habe und zerreiße, das heißt, ich selber habe einen Verlust. Ist ein Beispiel. Ne? Oder wenn das Beispiel mit der Hose, wenn ich jetzt die 50 Euro geliehen habe und das nicht zurückbekomme, dann hat der andere eine Hose und ich keine. Das heißt, ich habe einen Verlust. Ich habe das übernommen. Ich habe dieser Person eine Hose geschenkt. Das heißt, Vergebung hat mit Transfer. Vergebung heißt transferieren. Transferieren, etwas transferieren. Eine Person hat jetzt einen Scheck und die zerreißt diesen Scheck. Das heißt, die hätte Anrecht an diesen Betrag, aber sie verzichtet auf diesen Betrag. Das heißt, die schenkt der andere Person, das heißt der Inhaber des Bankkontos, diesen Betrag. Versteht ihr? dann wird der Betrag nicht abgebucht vom Konto, sondern bleibt auf dem Konto der Person, die den Scheck ausgestellt hatte. Eine Vergebung heißt, ich schenke dieser andere Person diesen Betrag, was mir eigentlich zustellte. Und das gilt für alles. Und wenn wir sündigen, dann haben wir eine Schuld vor Gott. Und wie wird diese Schuld beglichen? Diese Schuld wird beglichen dadurch, dass Jesus diese Schuld auf sich nimmt und an unserer Stelle leidet. Wenn wir Gott beleidigen, wenn wir sünden, dann haben wir eine Schuld vor Gott und wir müssten für diese Schuld bestraft werden. Und wenn wir zu Jesus gehen und sagen, vergib mir, was bedeutet das ganz klar? Dass Jesus die Bestrafung, die wir verdient hätten, haben, auf sich nimmt. Und da merken wir, das ist eine wirklich ernste Sache. Jede Vergebung ist ein Geschenk. Jesus schenkt uns sein Leiden. Das heißt, er wird an unserer Stelle bestraft. Und wenn jemand absichtlich sündigt, dann heißt es, dass er quasi im übertragenen Sinn die Wunden Jesu am Kreuz tretet. Ich benutze hier ein ganz starkes Bild, aber das heißt es auch. Weil Jesus hat gelitten am Kreuz an unserer Stelle. Und wenn jemand absichtlich sündigt und denkt, ich gehe hin und bitte um Vergebung, dann quält er mehr Jesus. Das heißt, Jesus musste mehr bestraft werden wegen dieser Person. Und darum ist es auch völlig Unsinn, wenn Leute jetzt sagen, ich bin Christ, aber sie sündigen absichtlich, weil sie das Leid Jesu im Kauf nehmen, absichtlich. Wer will schon, dass Jesus leidet? Wer freut sich, dass Jesus leiden musste? Kein wahrer Christ. Aber wenn jemand sündigt, genau das nimmt er in Kauf. Er sagt, okay, ich sündige, Jesus kann bestraft werden. Das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Darum ist Sünde auch so schlimm. Weil Sünde heißt, wie gesagt, die Wunden Jesu am Kreuz zu treten oder Jesus auszupeitschen mit eigenen Händen. Das heißt absichtlich sündigen im übertragenen Sinn. Aber so ist es. Darum sprechen wir über Vergebung. Und ja, Jesus hat uns vergeben und wir sollen vergeben. Wenn Jesus uns nicht vergeben hätte, wenn er nicht für uns gelitten hätte, dann würde es uns viel, viel schwerer fallen zu vergeben. Darum ist es auch uns hilfreich, dass Jesus auf das Kreuz gestorben ist und für uns gelitten hat. Gut, nächste Überschrift. Von Herzen vergeben. Belkis, würdest du bitte hier Matthäus 18,35 lesen?
So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt.
Matthäus 18,35. Von Herzen, von Herzen. Weil nachdem wir so vieles gehört haben über Vergebung, dass es heißt, ja, die Leiden Jesus zu mehren und so weiter, dann würde der eine oder andere schon denken, ja, ich muss jetzt vergeben, es ist ein Gesetz und so weiter. Aber Jesus hat von Herzen. Was heißt von Herzen vergeben? Wir sollen ein vergebendes Herz entwickeln. Ja, wenn unser Herz es schwer hat zu vergeben, dann müssen wir bitten, dass Jesus uns ändert, dass der Heilige Geist uns ändert, unser Herz ändert, dass wir von Herzen spüren, es ist eng verbunden, ein Christ zu sein und es leicht zu haben, zu vergeben, weil Jesus uns so vieles vergeben hat, dann sollten wir auch diese Fähigkeit besitzen, zu vergeben. Und diese Aussage Jesu, die Kinder ähneln den Vater, so ist es. So möchte jeder Vater, dass seine Kinder irgendwie ihm ähneln. Das sage ich sehr oft mit meinen Kindern. Ich sage, bei den Jeremias oder bei den Isaias oder bei dem Samuel, das sind meine drei Söhne, bei denen brauchst du keinen DNA-Test machen. Das heißt, weil ihr Benehmen das schon zeigen, ne? Ich sage manchmal zu Isaias, ne? Isaias, das, was du machst, das bringt mich in Rage. Du bist so, wie ich es war in dein Alter. Das heißt, und so ähnlich mit Gott. Das heißt, wenn wir Beziehung haben mit Gott, dann sollen wir uns auch Gott ähneln. Und Gott ist ein gnädiger, vergebender Gott. Sein Herz ist ein vergebendes Herz und ein gnädiges Herz. Und darum muss unser Herz ein liebendes, vergebendes und gnädiges Herz werden. Ne? Das muss eine Herzensveränderung sein und nicht irgendwas Gestelltes, ne? Wo wir uns zwingen, wo wir gesetzlich sagen, okay, das Gesetz schreibt vor, du musst vergeben. Und so. Nein, unser Herz soll vom Heiligen Geist verändert werden. Ein neuen Geist soll in uns eingepflanzt werden. Ein Geist nach dem Geist Gottes. Ein Herz nach dem Herz Gottes. Halleluja. Die nächste Überschrift, Befreiung. Hatte ich schon ganz am Anfang gesprochen, befreien für sich selbst. Wenn wir anderen vergeben, befreit man sich selbst. Ne? Man ist Sklave von denen, die man hasst. Man befreit sich selbst, wenn man vergibt. Und auch die Vergangenheit. Es gibt viele Leute, die von den, jetzt in Klammern, Geistern der Vergangenheit. In Klammern, weil ich jetzt nicht wirklich Geistern meine. Ich meine so Probleme, ne? Oder Traumata der Vergangenheit verfolgt werden. Menschen, die jetzt in ihrer Kindheit missbraucht wurden oder in ihrer Jugend missbraucht oder verletzt wurden, beleidigt wurden und das dann bis zum hohen Alter mit sich schleppen, diese Schmerzen. Und das ist, das sind die Geistern in Klammern der Vergangenheit. Die Leute, die schleppen das mit sich. Ne? Und das ist ganz schlimm. Und wenn wir vergeben, dann können wir befreit werden davon. Wer nicht in der Lage ist zu vergeben, schädigt sich selbst. Ne? Erschwert die Beziehung zu Gott. Er lebt belastet und tendiert nun seelisch und körperlich zu erkranken. Man nennt das eine psychosomatische Erkrankung. Wenn Leute so belastet, seelisch so belastet sind, dass die somatisieren. Das heißt, es geht von der Seele auf den Körper. Der Körper, der leidet mit der Seele. Das sind die psychosomatischen Leiden. Und das heißt, wir müssen die Seele heilen, damit auch im Laufe der Zeit auch der Körper aufhört, diese seelischen Leiden zu spiegeln durch Schmerzen oder Krankheiten, ne, und so weiter. Der Körper öffnet sich, zum Beispiel das Immunsystem wird schwächer, wenn Menschen immer traurige Gedanken haben und so weiter. Es gibt, habe schon gelesen in der Vergangenheit von Ärzten, die behaupten, dass bis zu 85% aller Krankheiten einen seelischen Hintergrund haben. Einen Hintergrund, dass es Leute jetzt seelisch belastet sind und das sich dann irgendwie spiegelt in körperlichen Krankheiten. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 85% ist, aber sei es weniger, egal. Ne? Dann sind wir halt gesünder. Wenn wir vergeben, leben wir gesünder. Und Punkt Nummer 2, Befreiung des anderen. Ne? Nicht zu vergeben bedeutet, jemanden nicht freizugeben, jemanden an uns zu binden. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Vergeben ist, denjenigen, der uns beschädigt hat, von Schuld zu entlasten, frei zu lassen. Lass ihn los. Ne? Vergib, lass ihn frei. Ne? Vergibe die Schuld. Vergeben ist nicht leicht, aber befreit. Ne? Vielleicht ist für den einen oder anderen Vergeben leicht. Okay, ne? Ich sage mal, für mich ist auch leicht zu vergeben. Umso mehr man im Geist lebt, in den Heiligen Geist lebt und handelt nach dem Heiligen Geist, umso leichter wird es zu vergeben. Zum Beispiel Beleidigungen, die ich erfahren habe vor 30 Jahren, sind schwerer zu vergeben als Beleidigungen, die ich vor einem Monat gelitten habe, weil ich heute schon viel mehr mit dem Heiligen Geist bin. Und dann sofort erkenne, ne, den, sagen wir so, den Geist, der hinter dieser Beleidigung liegt. Aber trotzdem können wir es machen mit diesem, was wir heute gelernt haben. Wie vergeben wir? Ne? Welche Methoden haben wir zu vergeben? Schuld und Gefühle, hatte ich schon vorher gesagt, Gefühle, die kommen immer wieder, die kochen hoch. Vergeben fängt mit einer Entscheidung an. Es geht nicht darum, Vergebung zu fühlen, sondern sich für Vergeben zu entscheiden. Ja, natürlich klingt das jetzt hart, klingt das jetzt ein bisschen theoretisch, aber wenn wir uns wirklich entscheiden zu vergeben, dann bleiben die Gefühle zuerst einmal. Aber wenn diese Gefühle hochkochen, ne, können wir das machen. Sagen, ich habe es vergeben, ich will diese Gedanken nicht, weg von mir, Satan, und so weiter. Ne, und tolle Sachen denken, ein Lobpreis und ein Bibelvers. Und dann werden wir es langsam auch vergessen. Diese Gefühle werden dann nicht mehr kommen. Den Scheck zerreißen. Die Rechte, die mir zustehen, aufzugeben. Ne? Aber wenn es uns schwer fällt zu vergeben, können wir immer an diesem Gleichnis der Schuldner denken. Und denken, ja, aber ich habe so viel Gott geschuldet. Schau mal auf Jesus, wie sehr musste er leiden für meine Schuld. Ich denke, die Leute, die mich verletzt haben, die haben viel, viel weniger mir angetan, als ich Jesus angetan habe. Das hilft uns. Hilft uns. Ein Bibelvers, was mir auch sehr geholfen hat in Bezug zur Vergebung meiner eigenen Sünden. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Bianca, ne? 1. Johannes 1, 9.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. 1. Johannes 1, 9.
Dieser Vers hat mich immer wieder geholfen in der Vergangenheit. Wenn ich jetzt irgendwas getan habe, was mein Gewissen, was mein Problem war, wo ich zu Jesus gehen musste und sagen, Jesus, vergib mir. Dann kam sehr oft dann wieder später nach Minuten oder Stunden oder Tage der Gedanke, hat dich Gott wirklich vergeben? Diese Sünde, weißt du noch, was du vor ein paar Stunden oder Tagen gemacht hast? Vielleicht hat dich Gott nicht wirklich vergeben, ne, weil manchmal verbindet man auch die Vergebung mit einer ehrlichen Reue. Und dann kommt der Teufel und sagt, warst du wirklich ehrlich in deiner Reue? Oder vielleicht warst du so ein bisschen heuchlerisch, ne, vielleicht hast du so ein bisschen schnell gemacht, vielleicht hat es Gott nicht vergeben und so. Ne? Und dann fing ich wieder an, ja, okay, zur Sicherheit bitte ich wieder um Vergebung, ne? um sicher zu gehen, dass ich dann wirklich von Herzen bereut habe und so. Und das war eine Falle. Im Endeffekt musste ich dann viele Sünden oder viele, ich sage mal, viele Fehler immer wieder bereuen und bereuen und bereuen und immer gedacht, war es jetzt wirklich von Herzen die Reue oder nicht und so weiter. Ich habe mich gequält, bis ich diesen Vers gefunden habe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben. Dieser Vers ist ganz stark. Treu und gerecht. Was heißt gerecht? Das heißt, im Moment, wo wir unsere Sünden bereuen, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir diese Sünde, ist Gott gerecht. Was heißt, dass Gott in diesem Moment gerecht ist? Er bestraft die Sünde. Weil, lass mich hier eine kleine Klammer machen. Was heißt das Wort Gerechtigkeit? Das Wort Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Sünde, die in der ganzen Weltgeschichte gemacht wurde, bestraft werden wird. Das bedeutet Gerechtigkeit. Ja, das klingt hart, aber das bedeutet Gerechtigkeit. Jede einzelne Sünde, die jeden einzelnen Mensch in der ganzen Geschichte der Menschheit getan hat, wird bestraft. Das heißt Gerechtigkeit. Aber was heißt dann in diesem Vers das Wort Gerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen? Wenn wir unsere Sünden bereuen, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir, dann ist Gott gerecht. Das heißt, er bestraft meine Sünden. Aber nicht auf mich, sondern auf Jesus. Jesus wird an unserer Stelle bestraft. Das heißt, gerecht. Das heißt, im Moment, wo ich zu Gott gehe und sage, Gott, vergib mir diese Sünde, dann wird Jesus bestraft. Dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, dass ich wieder nach einer Stunde zu Gott gehe und sage, Gott, weißt du, diese Sünde, die habe ich schon einmal bereut, aber ich weiß nicht ganz genau, ob du mir jetzt vergeben hast oder nicht. Bitte, falls es dann nicht der Fall ist, vergib mir jetzt und so weiter. Ne? Das heißt, Jesus, Gott hat schon Jesus bestraft für diese Sünde. Warum, ne, sollen wir noch zweifeln? Darum, warte nur ein bisschen, Schwester, nur, es fehlen nur noch zwei kleine Abschnitte, dann sind wir schon, ne, fertig. Ja. Und das heißt, nimm diese Vergebung in Anspruch. Wenn du zu Gott gegangen bist und gesagt, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir bitte, dann merkst du das, musst du dir das merken. Diese Sünde, die habe ich schon um Vergebung gebetet. Und dann, wenn der Teufel kommt und sagt, ja, weißt du vielleicht und so weiter, der Teufel will uns quälen. Der Teufel will uns quälen. Gott schenkt uns Friede, aber der Teufel, der quält uns. Der Teufel will uns quälen. Und dann können wir sagen, weiche Satan, ich habe diese Sünde schon bereut. Jesus hat sie mir schon vergeben. Der hat schon für diese Sünde auch gelitten. Und dann können wir gewiss sein, dass wir vergeben wurden. Und früher habe ich auch gedacht, hatte ich schon solche Gedanken, wenn ich jetzt eine Sünde getan hätte, theoretisch, ein theoretischer Gedanke, was viele Menschen machen. Wenn ich jetzt ein bekehrter Christ bin, ich gehe mit Jesus, aber ich aus Versehen tue ich eine Sünde, in einem bestimmten Moment tue ich eine Sünde aus Versehen und im nächsten Moment überfährt mir ein Auto und ich bin tot. Gehe ich dann in die Hölle oder im Himmel? Und dieser Gedanke habe ich gehabt. Und ne, Belkis hat hier gesagt, im Himmel. Die Antwort ist richtig. Warum? Ja, wenn wir bewusst sündigen, okay, dann ist es sowieso weg. Aber Jesus hat einmal eine Geste gemacht, die kompliziert ist zu verstehen. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen und dann hat Petrus gesagt, ja, dann wasch mir dann auch, ne, den Oberkörper und so weiter. Und Jesus, was hat Jesus gesagt? Ihr seid schon reich, schon rein durch das Wort. Was bedeutet das? Wir sind reingewaschen. Wir sind reingewaschen durch das Wort. Nur unsere Füße müssen gewaschen werden von Jesus jeden Tag. Jeden Tag müssen unsere Füße gewaschen werden, obwohl unser Körper rein ist. Das ist in einem übertragenen Sinn. Wir sind rein, wir sind glaubende Christen, wir sind Heilige, aber diese kleinen, unabsichtlichen Fehler, die wir machen, das sind wie jetzt unsere Füße, die werden schmutzig, dadurch, dass wir auf die Erde laufen. Das heißt, wir leben auf dieser Welt, wir sind nicht frei von Fehlern und dann müssen wir jeden Tag zu Jesus gehen und sagen, Jesus, vergib mir diese und jene Schuld. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir das jeden Tag machen, zu Jesus gehen und sagen, vergib mir die Sünden, die ich heute getan habe. Ist wichtig, weil ich habe selbst einmal dieses Experiment gemacht, vor 30 Jahren. Ich habe mal gesagt, ja, Jesus, Gott weiß doch alles, was wir brauchen, bevor wir es bitten. Und wenn ich dann rein durch das Wort bin, dann bräuchte ich theoretisch nicht mehr Vergebung von Sünden bitten. Dann habe ich das dann eine Zeit lang durchgezogen. Ich habe gesagt, so jetzt von jetzt an bitte ich nicht mehr Vergebung von diesen, ich sage mal so, Fehlern, diese kleinen Sünden, die man macht. Und dann habe ich dann nur eine Zeit lang das durchgezogen und ich habe gemerkt, dass ich wirklich in dieser Richtung gegangen bin, zur geistlichen, wie kann man sagen, Untergang. Dass Gott immer weiter weg war, ne? Dass meine Gebete dann plötzlich nicht mehr so erhört waren und dass da eine dicke Luft war zwischen mir und Gott. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich zurückholen. Dass ich jeden Tag diesen täglichen Fehler oder kleinen Sünden bekenne. Und als ich das gemacht habe, dann war wieder reine Luft. Dann war die Beziehung mit Gott wieder aufrecht. Letzter Satz. Vergebung ist wie ein Fluss. Es muss weiter fließen. Sein Strom darf nicht unterbrochen werden. Jesus starb für uns, bevor wir uns unserer Schuld bewusst waren. Das ist ein großes Vorbild, das wir weitergeben können, indem wir allen vergeben, die uns Schaden zufügen. Wie ein Fluss. Wenn wir nicht vergeben, dann ist es ja im übertragenen Sinn, als wären wir jetzt ein Staudamm bauen. Und dann wird dieser Staudamm dann so voll werden und plötzlich explodieren. Das heißt, wir müssen es weitergeben. Jesus gibt uns Gnade und Vergebung und wir müssen es dann weitergeben. Gnädig und vergebend mit unseren Mitmenschen sein. Amen.